SWR 2 lesenswert. Gespräch.
Der Roman beginnt mit einem, ich sagte es bereits, seltsamen Setting. Wir werden eingeführt durch einen Ich-Erzähler, der uns vielleicht erinnert auch an einen ganz berühmten Roman. Er ist, so könnte man sagen, ein Fremder in allen Lebenslagen. Vielleicht stellen Sie uns diesen seltsamen Kerl doch mal vor.
Es ist ein Erzähler, der ein sehr, glaube ich, moderner Mensch ist. Jemand, der an nicht sehr vielen Dingen hängt. Das war mein Ausgangsbild von diesem Mann. Jemand, der leicht durchs Leben geht, der auch leicht durchs Leben gehen möchte. Jemand, der, sobald Gefahr droht, dass es wehtun könnte, biegt er ab und geht woanders hin, wo es wieder nicht wehtut. Andererseits haben Sie jetzt vorher gesagt, man weiß nicht, wo man am Ende herauskommt. Und das ist bei mir beim Schreiben ja auch immer so, dass ich anfange und es als Abenteuer begreife, wo ich am Anfang nicht weiß, auch nicht wissen möchte, wo ich am Ende herauskomme. Also ich habe ihn
das
beim
Schreiben. Das sagen Sie einfach so. Ich habe dann den Eindruck, dass Sie die Erzählfäden, da werden wir ja später auch noch drauf zu sprechen kommen, doch sehr in den Händen haben. Zumal die Figur, auch wenn Sie sagen, er ist so leicht und wandert so ein bisschen irrlichtert nahezu durch sein eigenes Leben. Der Mann hat ja eine Geschichte, die doch relativ heftig ist. Er ist ein Waisenkind, hat seine Eltern verloren. In welcher Weise hat diese Vergangenheit ihn denn auch geprägt?
Ich würde sagen, dass er, weil er bei seiner Tante aufgewachsen ist und diese Tante ihn auch, weil sie ist in einem Dorf aufgewachsen, diese Tante hat ihn von den Dörflern, die sie für vulgär hielt, ferngehalten. Also sein Leben war nicht unbedingt oder sein Aufwachsen war nicht unbedingt mit sehr viel angefüllt. Also es war vielleicht eine sehr leere Existenz im Grunde. Und wie kann man sich nach Fülle sehnen, wenn man sie gar nie hatte?
Wie drückt das sich denn in seinem Berufsleben aus? Er ist Journalist, jemand, der relativ viel Erfahrung hat, auch berufliche Erfolge gefeiert hat. Jetzt ist er zurückgekommen in seine Heimat, arbeitet für ein Provinzblättchen. Mit was für einem Elan bzw. Nicht-Elan geht er an seine Arbeit heran?
Er geht mit dem Elan heran, der notwendig ist. Er ist ein Pragmatiker, er macht die Dinge, die gemacht werden müssen und ist sicher intelligent, also wenn man Intelligenz als die Fähigkeit, sich der Umwelt anzupassen, beschreibt. So ist er. Er macht die Dinge, aber er übertreibt es auch nicht.
Vielleicht beschreiben Sie mal das Setting, in dem dieser Romaneinstieg spielt. Wie haben wir uns das vorzustellen? Was ist das für ein Örtchen, in dem der Text spielt?
Das ist ein kleiner Ort. Ich habe selbstverständlich an die Orte meiner Herkunft gedacht. Ein kleiner Ort, meinetwegen 1000 Einwohner, vielleicht sind es 2000, unweit einer größeren Stadt. Die wird auch gleich zu Beginn genannt oder zumindest gesagt, sie hat 50.000 Einwohner ungefähr. Es wird nicht mal das Land unbedingt genannt, jedenfalls in den Voralpen, in einer leicht hügeligen Gegend. Das ist die Geografie und das Ganze spielt in einer Zeit der Wetterextreme. Es beginnt in einem sehr heißen Sommer. Es beginnt, man könnte auch sagen, wie ein Western, ein wenig sehr heiß und alles ist sehr träge zu Beginn.
Es ist alles träge, die Hitze brennt einem auf den Kopf, man schwitzt, man kann es kaum aushalten. Ich habe tatsächlich bei der Lektüre der ersten Seiten an einen ganz berühmten Roman gedacht, L'étranger, der Fremde. War das ein Text, der bei Ihnen sozusagen als Subtext mitlief?
Gar nicht.
Das ist erstaunlich, weil gerade die Figur doch da einige Anleihen nimmt.
Mir sind diese Figuren wahrscheinlich nahe, aber ich halte mich beim Schreiben sehr, also auch gedanklich, mit Absicht sehr fern von einschüchternden anderen.
Das ist insofern gut, weil Sie dann in dem Roman, und das muss man wirklich sagen, einen ganz eigenen Tonfall, einen flirrenden nahezu pflegen, so wie die Hitze die Figuren quält in dem Roman, so leicht und heiß ist irgendwie auch der Text gehalten. Wenn wir uns jetzt mal die Hauptfigur anschauen, die zunächst einmal namenlos bleibt, dann schreibt er Kolumnen, schlägt sich durch, flirtet mit Frauen, die gerade so ihm über den Weg laufen und dann passiert aber etwas sehr Einschneidendes, und zwar ein Unglück auf einem Bauernhof, und er bekommt den Auftrag, darüber zu berichten. Was ist da geschehen?
Also zuerst mal, er arbeitet für eine Lokalzeitung, die so wie alle Zeitungen zu kämpfen haben mit Leserschwund, mit Anzeigenschwund, und die versuchen jetzt einfach ihre Auflage zu retten oder vielleicht sogar wieder zu steigern, indem sie die Qualität nach unten schrauben. Es geht in Richtung Schundblatt. Und deshalb schickt der Chefredakteur den Helden, einen der Helden in dem Buch, zu diesem Schauplatz, wo ein alter Mann eine Treppe hinuntergestürzt ist. Man weiß bis zum Schluss des Buches eigentlich nicht genau, was da passiert ist, ob es nur ein Unfall war.
Die Szenerie ist insofern interessant, weil unser Ich-Erzähler die Figur, mit dem er dann auch später sehr viel zu tun hat, kennt, der Bauer Flor. Was ist das für ein Kerl?
Das ist ein früherer Schulkollege von dem Erzähler, etwa gleich alt, Mitte 40, Anfang 40 irgendwie so. Jemand, der Landwirt ist mit Leib und Seele, weil man das ja sowieso nur mit Leib und Seele sein kann, der auch vollständig gefangen ist in den ökonomischen Zwängen. Das heißt, er muss einfach größer werden, der Betrieb muss wachsen, die Produktion muss erhöht werden, damit er nicht untergeht, damit er nicht verschwindet.
Der Ich-Erzähler pflegt noch ein interessantes Hobby. Er ist nämlich Hobbyflieger. Er segelt über die Landschaft, über die Täler und Berge. Und eines Tages macht er auch Erkundungsflüge über den Bauernhof von Flor und sieht da einen Schriftzug über der Kuppe. Er denkt sich, was ist das? Und da sieht er dann, dass da Buchstaben eingebrannt zu sein scheinen. Was liest er da und was denkt er sich?
Er liest einen Schriftzug, der heißt Enteignet. Steht dort auf diesem Hügel. Flor, der Bauer, wurde von diesem Grundstück enteignet. Die Gemeinde möchte Windräder aufstellen, möchte einen Windpark errichten an einem Ort, wo jeder weiß, dass eigentlich gar kein Wind geht. Also es ist unklar, warum dort dieser Grund benutzt werden soll. Der Bauer will den nicht hergeben, eigentlich diesen Hügel. Er pokert, er verspekuliert sich, er wird enteignet. Der Erzähler fliegt darüber und für ihn ist das eigentlich wie eine Fremdsprache. Er weiß selbstverständlich nicht, was da passiert ist. Warum wird dieser Schriftzug angebracht, der ja natürlich gar nicht gesehen werden kann auch?
Wir ahnen an dieser Stelle schon, dass dieser Roman uns in verschiedene Krisenszenarien einführt. Wir hatten am Anfang schon die Krise des Journalismus. Wir spüren in der Szene, als unser Held diesen Bauernhof betritt, dass die Krise der Landwirtschaft noch ein starkes Thema sein wird. Und irgendwie dreut am Himmel eine weitere Thematik, die nämlich der Enteignung. Da scheint eine Kommune sich nicht wirklich fair zu verhalten. Es schweben sozusagen Themen durch diesen Text. Und dann gibt es noch einen weiteren Erzählstrang, das ist nämlich das Verhältnis, ich habe das vorhin schon angedeutet, des Ich-Erzählers zu den Frauen. Nehmen wir mal Ines, was ist das für eine Figur?
Eine junge Frau mit zwei Kindern, alleinstehend, ohne einen Mann dazu, der hat sich aus dem Staub gemacht.
Ja.
Passend. Gelegenheitstrinkerin im Sinne von bei jeder Gelegenheit. Hat zwei Kinder, um die sie sich eher so nebenher kümmert. Sie ist aber Lehrerin, angeblich auch eine beliebte Lehrerin. Man hat aber doch sehr bald den Eindruck, das ist eine Person, die immer nur genau das macht, was sie gerade machen möchte. Das erweckt den Eindruck bei dem Ich-Erzähler, sie ist gelangweilt. Der Erzähler, den könnte man ja auch als ein wenig gelangweilt sehen. Sogar der hat den Eindruck, die Frau interessiert gar nichts, bis er dann irgendwann draufkommt, sie tut eben nur das, was sie tun möchte. Sie nimmt keine Rücksicht auf irgendjemanden.
Die Frauenfiguren sind Spiegel der Männerfiguren in ihren Romanen. Das merkt man immer, oder man hat eher den Eindruck, dass diese Frauenfiguren sich enorm entwickeln und dann tatsächlich auch den Textkorpus dominieren. Wir sind jetzt hier, indem wir den Inhalt ein bisschen umkreist haben, an einer Stelle, aus der wir auch vielleicht eine Passage hören wollen. Da lernen wir nämlich Ines, die ja eine etwas merkwürdige Affäre mit unserem Ich-Erzähler pflegt, noch ein bisschen besser kennen. Bitte sehr.
Die Hitze ließ endlich nach und hin und wieder, meistens nachts, regnete es ein paar Stunden lang, sodass ich den Garten und das Grab meiner Tante nicht mehr gießen musste und die Zisterne, seit langem leer, sich allmählich wieder füllte. Das Land verlor das staubige Gelb und wurde etwas grüner. Obwohl ich das nicht erwartet hatte, gefiel es mir, mit Ines zusammen zu sein. In unregelmäßigen Abständen trafen wir uns, ihre Kinder waren nie da, alles war unkompliziert. Weder wollte sie etwas von mir wissen, noch von sich erzählen. Das einzige Gespräch drehte sich darum, was ich trinken wollte. Ansonsten redeten wir so gut wie nichts und ihr Seufzen, wenn sie sich hinterher auf den Rücken rollte und ein Bein anzog und zur Decke starrte, war bloß für sich selbst. Immer noch reizte es mich zu denken, wie zufällig unser Beisammensein war, weil weder sie noch ich es gesucht hatten. Zumindest ich war dieser Ansicht. Und wie rasch das alles wieder vorbei sein könnte, ohne dass ich es zu verhindern imstande wäre. Stimmte es jedoch, dass sie es gar nicht gesucht hatte? Keine 4 Wochen dauerte es, bis ich herausfand, nicht der Einzige zu sein. Wer der andere oder sogar die anderen waren, spielte dabei keine Rolle und ich wollte es auch nicht wissen. Doch als ich im Spätherbst erfuhr, dass sie sich auch mit Flor traf, und zwar bereits seit längerem, geschah etwas, das mich überraschte, weil es mir in dieser Form noch nie passiert war. Ich war gekränkt. Zwar nahm ich an, meine ungewöhnliche Empfindung werde sich bald widerlegen, aber ich irrte mich. Ist das Ihr Ernst? Mit dem, fragte ich mich immer öfter, immer wieder, bis ich feststellte, dass ich keine Freude mehr an Ines hatte. Und ich ließ mich 2 Wochen nicht mehr bei ihr blicken. Schließlich aber war ich doch wieder bei ihr gewesen, hatte ihr eine Nachricht geschickt, kann ich kommen? Die sie eine Stunde später beantwortet hatte, ja, um 9. Ich konnte es nicht lassen und glaubte noch nicht. Ich wusste, dass ich mich wie ein Verliebter benahm, wusste jedoch zugleich, dass ich keiner war. Zwar fragte ich mich, was sie an ihm finden mochte, doch war mir da schon klar, dass es nicht das war, was mich beschäftigte. Nein, mein Verhalten hatte vor allem mit ihm, mit Flor zu tun. Er störte mich, und zwar in einer Weise, die ich nicht verstand. Einmal deutete ich an, dass es mir nicht gefalle, dass sie ihn treffe, und sofort reagierte sie gereizt. Was genau meinst du? Aber sie musste aufhören, ihn zu sehen. Das wurde mir vollkommen klar. Nein, es störte mich nicht bloß, es war viel mehr. Ich ertrug es schlicht nicht. Weshalb? Was war mit mir geschehen, dass ich plötzlich so empfand? Darauf gab es keine Antwort, es war so. Und ich, der nie ein Grübler gewesen war, dachte auf einmal nur noch darüber nach, wie ich erreichen konnte, was ich wollte, und stellte mit einem Anflug von Unbehagen fest, dass mein Grübeln rein gar nichts Spielerisches an sich hatte. Die starken Regenfälle Anfang Dezember hatten sehr viel Erdreich abgetragen und fortgeschwemmt. Die Straßen im Landkreis waren mit einem hellbraunen, ins Rötliche stechenden Film überzogen. Um den 10. herum setzte der Frost ein. Weil jedes Ding und jede Pflanze sich bis zum Äußersten mit Wasser vollgesogen hatte, schien mit dem Frost alles nicht bloß starr, sondern auch eigenartig schwer zu werden und wie für die Ewigkeit gebunden an die Erde. Nicht einmal die Steinchen der Schotterstraße der Zufahrt zu Flors Hof flogen beim Drüberfahren auf und schlugen gegen die Bodenplatte. Bloß hartes, unnachgiebiges Knirschen, das schon im Moment des Entstehens wieder erstarb. Die den Weg säumenden Bäume waren nun vollständig kahl, wie farblose und vergessene Lampignons hingen die Misteln in ihnen. Die Winterfurche hier gezogen, das Getreide dort aufgelaufen. Steif wie Stacheln standen die schwärzlich-grünen Halme aus der Erde. Ich hielt Anstieg aus und sah mich um. Es war später Nachmittag, die Dämmerung hatte eingesetzt, falls davon zu sprechen war, zumal all die Tage nicht viel mehr waren als ein einziger von der Nacht unterbrochener Dämmerzustand. Ein paar Nebelkrähen saßen um frisch gepflanzte Kirschbäumchen, deren Stämme bis zur ersten Astgabel mit weißer Farbe gestrichen waren und stöberten in dem Kreis rund darum ausgebrachten Mist. Die Stallgebäude lagen still und finster da und auch der Wohntrakt war dunkel. Ich schob die Hände in die Hosentaschen, ich trug eine alte Jeans, einen einst meinem Onkel gehörenden Wollpullover und eine ärmellose Daunenweste, an den Füßen feste Schuhe, ging zur Haustür und zog an dem Ring, der an einem Drahtseil hing und der mir bei meinem ersten Besuch entgangen war. Ein kurzer Ruck und es ertönte leicht verzögert ein scharfes, unangenehmes Glöckeln ohne Nachklang. Ich zog ein zweites Mal, bevor sich die Tür öffnete und Flors Frau mir gegenüberstand. Damals hatte ich ihr Gesicht nicht gesehen. Und auch jetzt liefen die Abdrücke der Maske darüber. Ihre Augen waren schmal geschnitten, wirkten aber keineswegs klein. Die Nase, neben der zarte Falten nach unten liefen, war ebenfalls schmal. Nur der Mund kam mir eine Spur zu groß vor, wenngleich der Schwung der Lippen so perfekt war, dass mein Blick mehrfach zu ihnen zurückkehrte. Es war ein überraschend schönes Gesicht, hart und zart zugleich, das zum Rest gar nicht passte. Sie trug schlichte, zudem stark verschmutzte Arbeitskleidung, die schlecht roch. Darüber eine ebenso verschmutzte Schürze und auf dem Kopf, Schild nach hinten, eine Kappe.
Vielen Dank. Reinhard Kaiser-Mühlecker liest aus seinem Roman Enteignung. Wir tauchen ein mit einer ganz feinsinnigen Sprache in eine Landschaft, in eine Natur. Wir ahnen schon an der Stelle, dass sich die Situation zuspitzen könnte. Unser Ich-Erzähler, der sich bald auch als Jan vorstellt, beschließt nämlich eine Art Praktikum zu machen auf diesem Bauernhof von Flor. Warum?
Gute Frage. Das ist etwas, was er selber nicht beantworten kann so recht. Das irritiert ihn auch, dass er das nicht kann. Er ist trotzdem keiner, der nach einer Antwort sucht. Man könnte vielleicht sagen, es ist die Neugier, die er schon lange nicht mehr verspürt hat, die er vielleicht anfangs als Journalist, als Junge verspürt hat, die ihn dort hält. Er möchte wissen, was ist dort eigentlich los, warum ist diese Lebenswelt so, wie sie ist, weil er vielleicht in seinem Leben bis dahin nur eine einzige Lebenswelt kennengelernt hat. Eine Blase, könnte man auch sagen. Und jetzt sieht er zum ersten Mal etwas, wo er sieht, man muss eigentlich eintauchen, wenn man es verstehen will. Und seine Tante, bei der er aufgewachsen ist, hatte immer nur ein Wort dafür, das ist doch vulgär. Die wollte niemals eine Verbindung zu dieser Welt zum Beispiel herstellen.
Und diese Welt scheint auch in der Krise zu sein. Wie drückt sich denn das aus? Was heißt das in der Landwirtschaft, dass sie in der Krise ist?
Also in diesem speziellen Fall, das ist ja ein Schweinemastbetrieb, heißt das einfach sinkende Preise, sinkende Kilopreise für das Stück.
Und deshalb muss angebaut werden, man muss vergrößern, damit man das überhaupt den Betrieb halten kann.
Angebaut muss ja immer werden, auch wenn man nur ein Tier hat, außer man kauft es dann wo das Futter. Aber das heißt einfach, je geringer die Gewinnspanne ist pro Stück oder pro Kilo, pro Einheit, desto mehr muss man davon verkaufen, um ein erträgliches Einkommen zu haben, um die laufenden Kosten zu. Und deshalb gibt es immer größere Verschuldungen, weil man ja größer werden muss. Man muss sich ja vergrößern. Manche haben Glück und haben noch Ersparnisse aus der Vergangenheit und nehmen die dafür her. Die allermeisten arbeiten aber natürlich mit Krediten und der verzweifelten Hoffnung darauf, dass es in 10 Jahren wieder anders wird und dass man dann diesen Kredit auch tilgen kann.
Bei Ihnen wird ständig gebaut in diesem Roman. Man ist zwar in einer ländlichen Idylle, aber wie gesagt, es muss angebaut werden. Entweder Windräder werden gebaut oder sie werden nicht gebaut. Da ist ständig Bewegung. Es scheint mir ein zentrales Thema in Ihrem Roman zu sein, von einer ländlichen Idylle zu erzählen, die keine Idylle ist. In welcher Weise verarbeiten Sie da dann durchaus auch eigene Erfahrungen? Sie sind ja, wenn ich richtig informiert bin, in der Provinz, wie man so schön sagt, aufgewachsen.
Ja, ich habe die Welt immer als Wirtschaftswelt auch wahrgenommen und das äußert sich auch hier. Die Landwirtschaft ist ein immer kleiner werdender, oder die Arbeitskräfte besser gesagt, die darin beschäftigt sind, immer kleiner werdender Bereich der Wirtschaft, aber trotzdem ein zentraler, in dem sich alles widerspiegelt, was auch in anderen Bereichen sich findet. Also es muss Wachstum herrschen. Das ist meine Erfahrung gewesen, ist sie nach wie vor, wenn ich durch, ganz egal welche Gegend in Mitteleuropa fahre oder auch sonst wo auf der Welt, die schönsten Gegenden sind die, wo alle weggehen, weil es keine Arbeit gibt. Und die anderen werden zugebaut, zubetoniert und alle ziehen hin, weil es dort Arbeit gibt. Das ist ein Fluch und Segen zugleich.
Sie haben dann auch Landwirtschaft studiert und Geschichte und internationale Entwicklung. Wie kam es überhaupt, dass Sie diese Studienfächer dann nicht zum Beruf gemacht haben, sondern gesagt haben, ich werde Schriftsteller?
Ich könnte ja sagen, ich habe sie zum Beruf gemacht. Und die Forschung,
dann müssen Sie mir das erklären.
Die landwirtschaftliche Forschung und auch die geschichtliche Forschung einfach in einer anderen Art und Weise, als sie an der Universität betrieben wird, fortgeführt. Für mich sind die Bücher auch Forschungsfelder. Ich beschäftige mich mit der Landwirtschaft. Ich beschäftige mich, auch wenn sie gar nicht beim Namen genannt wird, mit unserer Vergangenheit. Ich meine die österreichische Vergangenheit, diese Lücke im Bewusstsein meiner Landsleute, oder eines Großteils meiner Landsleute oder meinetwegen auch Regierungsparteien, die über den Holocaust, über den Zweiten Weltkrieg, vor allem die Schuld daran, eigentlich lieber hinweggehen würde.
Sie selber leben jetzt in Wien. Haben Sie manchmal auch Sehnsucht, wieder zurück aufs Land zu gehen?
Ich bin gern auf dem Land, ja. Ich bin auch viel auf dem Land. Aber natürlich in einer ganz anderen. Ich glaube, vielleicht am ehesten gefällt mir die Vorstellung, etwas wie ein Chronist zu sein. Jemand, der Dinge aufschreibt für vielleicht auch spätere, also zum einen für spätere Menschen, aber auch für Leute, die das eigentlich gar nicht kennen oder eben nur kennen aus der Postkarte oder aus der Landlust oder glauben zu kennen, sagen wir so.
Ich habe gesagt, dass der Roman verschiedene Krisenphänomene erzählt, die Krise des Journalismus, die Krise der Landwirtschaft, die Krise aber auch der Paarbeziehungen. Und alle Menschen, die in diesem Roman erzählt werden, machen elementare Verlusterfahrungen. In welcher Weise verändern diese Verlusterfahrungen die Biografien und dann aber auch das Handeln der Menschen?
Ja, also bei dem Helden ist es vielleicht am einfachsten zu sagen, die verändern ihn insofern, er möchte diese Veränderung nicht, er flieht diese Veränderung, sie verändern ihn insofern, dass er seinen Wohnort aufgibt. Bei den anderen handelnden Personen, die leben sehr in der Gegenwart und schauen eigentlich immer nur auf den nächsten Tag. Ich weiß nicht, ob sie sich sehr viel verändern oder ob sich eher die Umstände verändern und sie sich anpassen.
Das ist in der Tat nicht ganz klar. Um Ihnen vielleicht noch mal ein paar Stichworte mitzugeben, was diesen Text auszeichnet. Er hat einerseits eine karge Wucht. Sie sind in der Lage, mit wenigen Sätzen Räume aufzumachen. Ich als Leser muss dann das Buch zur Seite legen und erstmal wirklich nachdenken, was dieser einzelne Satz mit mir anstellt. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ab und zu habe ich mich natürlich gefragt, so wie ich am Anfang auch den Fremden ins Spiel gebracht habe, gibt es da Autorinnen und Autoren, die Sie vielleicht begleitet, beeindruckt haben, die Sie vielleicht sogar Vorbilder nennen würden?
Ganz viele habe ich
zum
Vorbilder.
Beispiel.
Vor allem sind das auch Autoren, die sich mit der Gegend, die sie am besten kennen, das muss kein Dorf sein, das kann auch gerne eine Stadt sein, wie bei Doderer, beschäftigen. Ein sehr prominenter Autor, der sich mit seiner Herkunftsgegend sein Leben lang beschäftigt hat, wäre William Faulkner. Wobei man auch sagen könnte, ist das Buch meines ist ein auch ein Liebesroman. Es geht ganz stark um die Liebe. Das ist mir sehr wichtig zu sagen. Und das spielt zum Beispiel, was ich bedauere, bei Faulkner fast nie eine Rolle, dass der Mensch auch ein Herz hat. Und das spielt bei ihm immer eher in einer wirtschaftlichen Weise eine Rolle.
Tatsächlich ist der emotionale Glutkern ein Zaubermoment in diesem Roman. Man glaubt kaum, wie diese Szenerien, muss man fast schon sagen, zusammengeführt werden. Ich habe das nur am Rande angedeutet, weil ich auf gar keinen Fall das verraten möchte. Ich möchte aber diesen Roman empfehlen und Sie werden nicht enttäuscht werden, denn wie das alles zusammenführt, wie die Figuren zueinander finden und wie es plötzlich ein ungeheuer emotional starkes Thema auch noch gibt, was dann, sagen wir mal, unvorstellbar den ganzen Roman nochmal auf eine ganz andere Ebene bringt. All das kann man hier entdecken in einer, ich sagte es bereits, flirrenden, in einer leichten, in einer kargen und sehr starken Sprache. Reinhard Kaiser-Mühlecker, vielen Dank für diesen Roman. Enteignung ist im S. Fischer Verlag erschienen und ich freue mich, dass wir hier die Zeit hatten, auf der Leipziger Buchmesse miteinander zu sprechen. Vielen Dank.
Vielen Dank.